Ahoi und hallo, ihr hört den Hansa-Podcast mit Arvid und Marit und wir beide freuen uns außerordentlich, dass er sich heute für euch und für uns Zeit genommen hat, damit wir ihn kennenlernen können. Christian Walter, der neue sportliche Leiter. Terminkalender ist voll, trotzdem keine 24 Stunden ist er im Amt und hat sich die Zeit genommen, mit uns über seine Aufgaben hier beim FC Hansa Rostock zu sprechen, natürlich auch über ihn als Person und ja, gibt uns die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Christian Walter, erst einmal ganz offiziell herzlich willkommen an Bord der Kogge. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist.
Dankeschön. Hallo.
Ja, ich bin ja so für die Fan-Themen zuständig und gehe auch mal so außerhalb des normalen Wordings hierbei. Und wenn man sich so unter Hansa-Fans umhört und in den Foren liest, dann findet man da ein Gemisch aus Neugier, Vorfreude, eine Erwartungshaltung gegenüber deiner Person, aber auch eine gewisse Portion Skepsis. Und ich muss ehrlich sagen, all diese Gefühle kann ich tatsächlich für mich auch so nachvollziehen. Und Neugier zum Beispiel, eine der Hauptfragen, die sich alle Fans stellen, wenn jemand 11 Jahre lang bei Dynamo Dresden in jeder möglichen sportlichen Position war, der alles dort miterlebt hat, warum geht der jetzt zum FC Hansa Rostock?
Also du hast ja schon gerade das Wort gesagt, der alles miterlebt hat. Und den Punkt, den habe ich mir schon gestellt. Was soll jetzt noch kommen tatsächlich? Und 11 Jahre waren unglaublich lehrreich, unglaublich emotional, unglaublich schön. Tolle Menschen kennengelernt. Das war wirklich eine sehr erlebnisreiche Zeit. Und es kam dann irgendwann der Moment, schon etwas länger, wo ich gesagt habe, okay, was wäre denn der nächste Step? Was willst du im Leben noch erreichen? Was willst du im Leben auch noch erfahren? Wie kannst du deine Perspektiven auch erweitern? Weil ich bin schon ein Mensch, der versucht, viel zu lernen und viel mitzubekommen im Leben. Und nach links und rechts zu schauen. Und das hat sich jetzt die letzten, ich würde fast sagen, 2 Jahre so ein bisschen immer mehr potenziert, dass der Schritt der Weiterentwicklung für mich nicht mehr bei Dynamo Dresden war, aber gar nicht negativ gemeint, sondern weil ich für mich gemerkt habe, ich muss mal outside the box irgendwas Neues kennenlernen. Und irgendwann kam der Moment, wo dann die Entscheidung getroffen wurde und das war auch gut so.
Warum hast du dich ausgerechnet für Hansa entschieden? Ich könnte mir gut vorstellen, dass es in deinem Umfeld, du bist ja auch gebürtiger Dresdner, nicht nur Applaus gab. Wie wurde das generell aufgenommen, als du so deiner Familie und deinem Umfeld erzählt hast, es geht nach Rostock an die Küste?
Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Ich saß mal mit jemandem zusammen, der mich gefragt hat, was kannst du dir denn noch so vorstellen, wenn du mal einen zweiten Schritt gehst? Und da habe ich gesagt, ja, wenn ich da so an einen anderen Schritt gehe und ich mich auf den Fußball beziehe und auf Vereine beziehe, dann sehe ich mich eher bei Traditionsvereinen, bei emotionalen Vereinen und dann sind wir so Vereine durchgekommen, Hansa, natürlich viel auch der HSV, natürlich viel auch Schalke, es viel 60 München und da sehe ich mich gefühlt eher. Und dann war es jetzt so, nach meinem Schritt und im Austausch mit in meinem Netzwerk, kam dann schon so die ersten Ideen auf, kannst du dir das vorstellen, kannst du dir das vorstellen? Und auch im Süden vor allem, weil ein großer Teil meiner Familie, also von meiner Frau, aus dem Süden kam und da war natürlich das der erste Fokus. Und dann auf einmal klingelte das Telefon und da war der Robert Marien dran und ich dachte, es ist sehr, sehr lukrativ, weil der Verein für mich eine unglaubliche Strahlkraft hat und immer wenn wir gegen Hansa gespielt haben oder ich Hansa sehen konnte, auch hier im Stadion, dann war das für mich irgendwie was ich wirklich greifen kann, wo man einfach ins Stadion geht und gemerkt hat, das ist Fußball und das hat eine gewisse Kraft und Power. Und es ist vor allem noch längst nicht am Ende der Entwicklung. Und dann waren die Gespräche hier sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr klar und vor allem sehr, sehr konkret. Und das ist im Fußball oft, das hat man im Fußball nicht so oft, dass man auch von der gegenüberliegenden Seite dann so eine gute Wertschätzung, aber gleichzeitig auch so eine Klarheit im Sinne des Weges, was wir vorhaben, gezeigt wurde. Und das fand ich, war dann der ausschlaggebende Punkt, dass sich das Gesamtbild einfach für mich total schlüssig angefühlt hat. Und das Einzige, was dagegen sprach, als dann meine Frau mit hier oben war, war halt die große Entfernung. Aber wir beide gesagt haben, das kann ja kein Grund sein. Also das kriegen wir locker hin. So, ja.
Zwischen Hansa und Dynamo gibt es ja eine besondere Verbindung, würde ich mal sagen. Die Vereine sind, ja, glaube ich, sehr gut vergleichbar. Tradition, eine enorme Fankultur, enormer Fansupport, insbesondere in Zeiten der gleichen Liga-Zugehörigkeit. Konkurrenten. Ging ja auch immer ein bisschen um Prestige. Wer hat so die Vormachtstellung im Ostfußball? Gab es da wirklich keine Bedenken deinerseits? Es ist schwierig, jetzt nun ausgerechnet zu Hansa zu gehen?
Ich würde lügen, wenn es keine Bedenken gab, aber die haben sich relativ schnell relativiert, und zwar im positiven Sinne, weil ich schnell auch mitgekriegt habe, dass ganz, ganz viele Menschen, ich meine selbst heute und gestern dann, als das jetzt offiziell wurde, unglaublich viele Nachrichten, die sich freuen, immer wieder, toller Verein, geiler Verein, passt zu dir und so weiter. Und selbst viele Dresdner Mitarbeiter, die gesagt haben, klasse, Kogge, ich habe auch einen Pony, aber immer mit dem Augenzwinkern, und man hat gemerkt, dass das schon eine Rivalität ist, aber eher eine wertschätzende, war so mein Gefühl. Und so ging es mir selber auch immer. Also gibt es andere Vereine, wo Dynamo schon sehr negativ reagieren würde, aber bei Hansa war das eher eine wertschätzende Rivalität, und ich habe da wirklich nur Positives erfahren. Also nicht einer hat da irgendwie in irgendeiner Form negativ reagiert. Auch die, oder gesagt, wie kannst du denn sowas machen? Also selbst wirklich fannahe Leute aus Dresden.
Ich stelle mir gerade aber die Vereinsspitze vor, die dir ermöglicht, im August dieses Zertifizierungsprogramm Management im Profifußball zu absolvieren, wo man ja seine eigene Führungskräfte durchaus mit ausbildet, die du jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe, 18 Monate erfolgreich abgeschlossen haben müsstest. Und dann sagt aber Christian Walter, jetzt suche ich mir aber noch eine neue Herausforderung. Dass da also nicht nur Jubel war, und das meinetwegen, was Marit auch schon sagte, es könnte durchaus ja kritische Stimmen auch gegeben haben, die sagen, das finden wir jetzt nicht so toll.
Ja, auf technisch-inhaltlicher Ebene muss man das natürlich nochmal ein bisschen anders bewerten. Aber auch da finde ich immer, also ja, komplett, war es natürlich nicht so, dass dann alle gesagt haben, jawohl, das machst du genau jetzt richtig, dafür haben wir dich bezahlt. Und so. Nein, aber ich glaube, das war immer ein respektvoller, guter Umgang miteinander, sodass das Verständnis dann schon da ist, wohl wissend, dass dann jemand geht, der ganz, ganz viele Prozesse begleitet hat und ins Leben gerufen hat oder eben initiiert hat. Und ich habe ja dann schon auch versucht, trotz dessen in der letzten Zeit ein Team und Mitarbeiter ranzuführen, die dann sehr, sehr tief in den Prozessen drin stecken, sodass meiner Meinung nach keine Baustellen entstehen und man am Ende irgendwie einen großen Haufen, einen Scherbenhaufen hinterlässt, sondern das war mir ein großes, großes Anliegen, dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt gehe, dann ist aber auch alles hinterlegt, es ist alles vorbereitet, es ist alles aufgebaut. Es gibt sogar Vorschläge für Nachfolger, wo ich das Gefühl habe, das müssen aber dann andere bewerten, die richtig gut in den Verein passen, weil ich meiner Meinung nach das bewerten kann. Und das war dann da der abschließende Moment. Und im Fußball ist ja, oder allgemein im Leben ist ja trotzdem so, dass im Endeffekt muss man ja Entscheidungen für sich treffen. Und für mich war das dann klar, es ist jetzt ein neuer Schritt gekommen. Unabhängig davon, dass man schon auch miteinander nochmal geredet habe, ob das im Verein passieren kann, ein größerer, ein höherer Schritt. Aber ich glaube, wir als Dresden dann die Struktur noch dann besser noch anpassen müssen, dass es dann auch Sinn macht. Und das war dann in dem Moment nicht so gegeben. Und davon, selbst wenn das zur Thematik geworden wäre, war das klar, ist jetzt was Neues dran.
Ich glaube, damit können wir das Thema auch abschließen und vielleicht auch nochmal klarstellen. Ich glaube, auch beim FC Hansa Rostock ist es so, dass es eine wertschätzende Konkurrenz ist. Da gibt es, glaube ich, andere Vereine, mit denen wir etwas mehr rivalisieren. Christian, du hast es schon ganz kurz angesprochen. Du hast gute Gespräche mit Robert Marin gehabt. Erklär uns mal, wie läuft denn das überhaupt, wenn jetzt hier ein neuer sportlicher Leiter gesucht wird? Robert Marin, unser Vorstandsvorsitzender, hat ja immer davon gesprochen, dass er eine Longlist hat, die wird auf eine Shortlist gekürzt. Hast du dich beworben? Ist Robert Marin auf dich zugekommen? Wie läuft so ein Prozess?
Also ich kann das jetzt nicht en Detail bewerten, wie es beim Robert lief. Ich weiß aber, dass es meiner Meinung nach, oder so wie ich das wahrnehmen durfte, sehr, sehr professionell lief. Also gab anscheinend schon eine Longlist, eine sehr, sehr große. Im Austausch mit Netzwerk, mit Netzwerkpartnern, mit Leuten, die sich im Fußball sehr, sehr gut auskennen, auch mit vielen Leuten zu tun haben, war dann, glaube ich, die Liste ein bisschen gekürzt worden, auch in hinsichtlich der Machbarkeit, muss man auch immer, man kann ja natürlich Ideen haben, aber ist das überhaupt möglich? Und dann war ich glücklicherweise noch in dem Kandidatenkreis drin, der dann wahrscheinlich in die finalen Präferenzen zählte, und dann kam der Anruf direkt von Robert Marin, und unter anderem auch über einen Zwischenkontakt, der vorher erstmal die Machbarkeit bzw. auch die Intention meinerseits geprüft hat, und dann zusätzlich, wie gesagt, von Robert Marin, und dann ist man in den Austausch gegangen, wie dann auch sehr, sehr, muss ich echt sagen, sehr, sehr professionell, verschiedene Prozesse, wo es auch um Persönlichkeitsstrukturen meinerseits ging, dass der Verein mich natürlich nochmal viel, viel besser kennenlernt und nicht irgendjemand holt, der jetzt in Dresden da einfach mal 11 Jahre gearbeitet hat, sondern was steckt hinter der Person. Es war ein sehr, sehr kommunikativer Prozess und meiner Meinung nach sehr professionell und top. Also, und am Ende durfte ich der finale Kandidat sein, umso schöner, aber das war schon wirklich so.
Ist es denn wie so ein klassisches Bewerbungsgespräch, sag ich mal, dass du dich Robert Marien vorstellst, vielleicht auch dem Aufsichtsrat? Wie ist das gelaufen?
Ja, am Ende schon. Also, weil es ist ja klar, es ist ein großer Verein mit vielen Stakeholdern, die natürlich auch in irgendeiner Form mitgenommen werden wollen. Und das kann man so als Bewerbungsprozess sehen. Also es läuft dann auch über ein klassisches Assessment Center, um wirklich den Menschen dann dahinter zu kennen und dann natürlich auch mit dem Gespräch beim oder mit dem Aufsichtsrat. Und auch das habe ich als sehr, sehr angenehm empfunden und sehr, sehr offen. Und das hat sich wirklich sehr schlüssig angefühlt am Ende.
Und du, wissen die Fans, wie du hier angeheuert hast oder wie dieser Kontakt kam. Wie sehen denn nur eigentlich aber jetzt, Stand gestern bist du ja verpflichtet, worin hier die nächsten Tage und Wochen jetzt eigentlich für dich aus hier? Man sagt ja immer, die Sommerpause ist die stressigste Zeit für sportliche Leiter, für Sportdirektoren, wo die eigentlich richtig viel zu tun haben.
Ja, jetzt komme ich mal mit dem zweiten Satz. Ich habe immer gedacht, die Sommerpause ist für mich die entspannteste Zeit, weil man ja fast immer ein halbes Jahr, nehmen wir mal die beiden Transferperioden, wo man dann planen kann, Zeit hat, das vorzubereiten. Das ist auch eigentlich meine Philosophie, dann nicht die Sommerpause als Stress zu empfinden, sondern lange vorher schon Gespräche zu führen und eigentlich lange schon vorher zu wissen, selbst bei zweigleisiger Planung, was will man wie angehen. Und das natürlich ganz viel im Austausch mit dem Team, mit dem Trainer, mit Leuten, die dann unmittelbar dann eben, die da involviert sind. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt komme ich erstmal in eine Situation, wo ich erstmal einen Verein vor allem kennenlernen muss. Und da will ich vor allem jetzt die nächsten Tage nutzen, das noch mehr zu verstehen, was Hansa Rostock ist, was passt doch zu dem Verein, also angefangen mit Fußballspielern, also passt ja jeder hin oder passen bestimmte Profile vielleicht nicht hin, vielmehr noch im Austausch mit dem Trainer zu gehen, zu sagen, okay, wie soll sich denn unser Fußball anfühlen, um dann eben den ersten Punkt auch besser zu bewerten und natürlich Strukturen auch noch besser kennenzulernen, alle Mitarbeiter kennenzulernen, weil das ist mir das Allerwichtigste, dann auch gut mit den Leuten zu interagieren. Die einzelnen Themen dann auch so zu strukturieren, dass wir eine erfolgreiche Saison starten und da auch ein gutes Performance-Team um die Mannschaft haben, also dass wir alle möglichen Schnittstellen, die vielleicht irgendwie auch die Spieler betreffen oder den Gesamtverein dann gut besetzen, also über den medizinischen Bereich, physiotherapeutischen Bereich, athletischen Bereich, im Trainerteam dann gut auszutauschen, wie die Rollen sein sollen und dass jeder auch einen ganz klaren Weg hat, wie wir besser werden wollen. Im Austausch. Es ist ja nicht so, dass jetzt Christian Walter kommt und sagt, so und so muss es jetzt sein, sondern wie passt das zu uns allen? Und dann natürlich auch das Thema mit der U23, die jetzt im Lizenzbereich hochgerutscht ist. Also es sind viele Themen jetzt erstmal, die man erstmal so ein bisschen reinkommen muss und dann so ein bisschen anders waren, als ich es in Dresden bisher vorher kannte, weil es einfach ein neuer Verein ist. Und jetzt nicht so ist, so wird es jetzt gemacht und so wird es jetzt übernommen.
Mhm. Wenn man nur den ehemaligen Kaderplaner, Chefscout von Dynamo Dresden hier an Bord der Kogge begrüßt, dann fragen sich die Fans natürlich, wen bringt er denn gleich mit aus Dresden im Gepäck? Und ich suche schon die ganze Zeit, wo sind Arslan, Borkowski und Lemmer?
Wir können noch ein paar mehr. Nein, also grundsätzlich ist das überhaupt nicht meine Intention, dann gerade jetzt nach dem Wechsel dann irgendwie das auszunutzen. Auch da muss man das komplett neutral und emotionslos bewerten. Suchen wir einen Spieler für eine Position, die, wie gesagt, den Fußball verbessert, den wir sehen wollen und den wir hier entwickeln wollen. Und das ist dann ein Spieler von Dynamo Dresden, da muss man halt schauen, wie man dann in Austausch geht. Ich muss ehrlich sagen, mein Grundgedanke war schon, die Arslans, die Borkowskis, die Lemmers, die Wills dieser Welt jetzt nicht sofort anzurufen und zu sagen, kommst du mit, sondern einfach mich davon zu lösen, weil wir haben ja auch hier einen guten Kaderplaner mit dem Kevin Meiner, der sehr, sehr gut vorbereitet war und die Gespräche schon gut waren und da gibt es so viele Ideen, dann auch in Kombination mit den Ideen, die ich hatte und der Arbeit und das Team auch im Kevin, da gibt es ja auch noch ein paar Leute, die richtig fleißig sind und da müssen wir eher im guten Austausch uns auf gute Profile spezialisieren oder fokussieren, um uns nicht selbst zu überholen. Und wenn ich dann jetzt noch sage, jetzt gehen wir noch die Dresdner Spieler an, das würde kontraproduktiv sein.
Wie kann man sich denn generell jetzt die Zusammenarbeit mit Kevin Meinert, unserem Kaderplaner, vorstellen? Gerade mit Blick auf die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison. Bekommst du da so einen Steckbrief von ihm, von jedem Spieler, dass du dir ein Bild machen kannst? Hast du dir alte Spiele angeguckt? Wie machst du dir dein Bild über die Mannschaft, die aktuell existiert beim FC Hansa Rostock?
Also auf jeden Fall habe ich mir erstmal unsere Mannschaft angeguckt. Mal unabhängig davon, dass ich die schon sehr gut kannte, weil die meisten Spieler verfolgt man ja über einen längeren Zeitraum und Schnittstelle oder die Spieler aus der dritten Liga, die man unmittelbar gegeneinander hatte, dann die Spieler in der zweiten Liga letzte Saison oder die Saison beziehungsweise davor, jetzt in der abgelaufenen Saison, konnte ich natürlich trotzdem oft mal Hansa auch sehen in der zweiten Liga, weil es mich total interessiert hat. Und dann der Punkt kam, wo es dann wirklich auch, sagen wir mal, die Verbindung auf einmal entstande. Und dann habe ich mir natürlich alle möglichen Spieler angeschaut, versucht den Trainer noch besser kennenzulernen, den man ja schon auch aus Sandhausen und seiner Zeit in Karlsruhe vor allem kannte. In Nürnberg dann sage ich mal weniger von der Bewertung, aber die beiden Vereine und dann versuchen, okay, wie könnte das jetzt aussehen, welche Spieler sind denn intern erstmal, weil ich mag immer erstmal den internen Blick, also sowohl Mannschaft als auch Jugend, Thema U23, zu sagen, okay, bevor wir jetzt rausrennen und unsere riesen Scouting-Abteilung losschicken oder beziehungsweise viele Spieler anzünden, dann gucken wir da mal, ob man die intern auch Spieler haben, wo es sich richtig lohnt, die zu entwickeln. Und als ich das Gefühl dann entwickelt habe, fiel dann parallel schon ein guter Austausch mit dem Kevin, der mir dann viele Sachen gesagt hat, das und das ist wichtig und wo wir dann über eventuelle Planstellen schon geredet haben, was jetzt eben extern als Neuzugang in Frage kommen könnte. Das haben wir bewertet, viel darüber diskutiert und er ist dann schon in die Spur gegangen, die letzten Wochen, Monate und hat da schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet, also muss man sagen. Und ja, so eine Art Steckbrief, ist es schon. Also wir haben natürlich für jeden Spieler, den wir scouten, in unserer Datenbank und dann darüber hinaus auch ein Profil, also am besten von mehreren Leuten bewertet. Dann gibt es dann eine Datenanalyse daneben, die ihn datentechnisch abbildet. Und da wollen wir auch nochmal stärker werden in dem Bereich, dass wir dort möglichst wenig Fehler machen. Aber am Ende ist es wie eine Art Steckbrief. Ja.
Gibt es denn Spieler oder Funktionäre jetzt auch rund um das Team, die du persönlich kennst?
Ja, mit dem Uwe Ehlers hatte ich schon mal Austausch, aber eher aus ich glaube, organisatorischen Gründen, als wir hier gespielt haben in der dritten Liga. Und durch seinen Sohn, der natürlich in Dresden spielt. Den Kevin kannte ich natürlich aus Stadien. Es gibt noch einen Mitarbeiter im Scouting, den Daniel Ziebich, der auch mal Dresdner Spieler war und den ich auch kenne. Und ja, man hat sich immer mal... Ich meine, Nico Masetzki hatte ich dann auch schon mal so indirekten Kontakt, zum Beispiel aus dem Trainerteam. Ein Alu und ein Dimi, den kannte ich vorher noch nicht so. Aber über Sadosan so kennt man sich dann meistens irgendwie. Und, ja. Wir hatten ja auch schon mal Kontakt früher.
Das stimmt.
Ja. Dich kannte ich so mit schon. Und, ja. Aber es ging jetzt alles schnell, muss ich echt sagen. Jeder ist sehr, sehr offen. Klar, wenn jemand Neues kommt, ein neuer Chef irgendwie, dann muss es vielleicht auch so sein. Aber es fühlte sich sehr, sehr ehrlich an. Also, war toll.
Das sind wir Mecklenburger, glaube ich. Da kannst du dich drauf verlassen.
Ich will mal, was du auch erzählt hast, zwei Dinge aufgreifen. Einmal, dass du schon guckst, welcher Spieler passt zum Trainer. Das war ja so von deinen früheren Positionen her die Aufgabe, dem Trainer das perfekte Team zur Verfügung zu stellen, was auch wirklich zu ihm passt. Jetzt sehe ich dich natürlich in einer Entscheidungsposition, wo du auch mal eine Entscheidung triffst, die vielleicht dem Trainer übergeordnet ist, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, weil du es schon zweimal gesagt hast, Spielphilosophie. Was wollen wir dann eigentlich sein? Wo wollen wir hin? Durchaus ja auch trainerunabhängig. Und vielleicht hast du ja ähnlich wie in Dresden hier auch schon von außen einen Eindruck gewinnen können, dass was wollen wir sein, durchaus mit wild, unbequem, unangenehm, immer wieder drauf, 110% sozusagen. Und das ist auch so ein Spruch, der immer in den vielfach zeigt oder gesagt wird, Mentalität steckt Qualität. Das heißt, dass wir gar nicht so meinen Dafürhalten, Hackespitze 1, 2, 3 hier sehen wollen. Also zum einen das Trainerthema. Musst du eigentlich nicht jetzt auch mal selber sagen, nee, Trainer, schön, möchte aber den und den Spieler haben, also dass du jetzt eine andere Entscheidung triffst als früher. Und wie wollen wir denn diese Spielphilosophie jetzt, wie wollen wir diese Hansa-DNA dann jetzt überhaupt ergründen? Wer sagt, wie wir dieses Team quasi jetzt aufstellen oder was wir wollen?
Also im ersten Punkt, also es wird nie so sein, dass Christian Walter sagt, den Spieler holen wir und der Trainer sagt nein oder andersrum. Also ich will da schon mit der Scouting-Abteilung und mit dem Trainer in in den Diskurs gehen und sagen, okay, wir einigen uns gemeinsam. Weil es macht gar keinen Sinn, dass ich jetzt sage, der wird jetzt geholt und du arbeitest mit ihm und er kann mit ihm nicht arbeiten, weil er vielleicht sogar, jetzt kommen wir dann zum zweiten Thema, gar nicht zu seiner Spielweise passt. Und mir ist es dann lieber, dass wir uns gemeinsam einigen, genauso andersrum. Alois Schwarz könnte ja auch eine Idee haben mit dem Spieler und wenn wir jetzt, ich in der sportlichen Leitung plus eben auch die Kaderplanung, dann sagen, haben wir kein gutes Gefühl, haben vieles, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Also wir wollen das schon immer dreimal ja sozusagen. Ich nehme da gerne auch wirklich einen Kevin mit, weil er natürlich sich auf dem Markt dann auch, jetzt komme ich glücklicherweise aus dem Feld, deswegen betteln wir uns vielleicht noch viel, aber irgendwann werden halt so viele Themen kommen, dass er sich tendenziell eigentlich deutlich besser auskennen muss als ich. Und wenn wir dann dreimal ja sagen, dann ist es der Spieler. Wenn einmal ein Nein dabei ist, dann muss man diskutieren, warum das Nein dabei ist und ob das dann trotzdem Sinn macht. Aber gerade in Zeiten, wo es dann vielleicht mal nicht gut läuft, um dann nicht mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, ja, aber habe ich euch gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, sondern wir treffen gemeinsam Entscheidungen dafür oder dagegen. Das ist schon mal der erste Weg. Und Nummer zwei, Spielphilosophie, du hast jetzt schon die schönen Worte gesagt, Wille und 110%, rau, unbequem. Also ich sehe den Fußball schon hier so, ganz deutlich. Es ist halt die Frage, und das würde ich gerne antreiben, dass wir mal in so eine Art Prozess gehen, wo wir uns wirklich gemeinsam mal alle im Gesamtverein über Interviews oder wie auch immer einen Kopf machen, ja, wie soll denn der Fußball wirklich aussehen? Wenn ich ins Stadion gehe, wie soll sich das dann anfühlen? Und das gibt es schon, aber dann daraus auch das mal festzusetzen und zu sagen, das ist die Fußballspielphilosophie von Hansa Rostock, darauf geben wir uns alle die Hand und auch in schlechten Zeiten leben wir diese Prinzipien. Und knallhart auch in Spielerverpflichtungen, weil gerade dann ist es ja so, wenn wir dann angenommen charakterschwachen, technisch sehr starkes Talent, was in ganz Deutschland gehypt wird, holen und hier dann nicht funktioniert, dann verlassen wir unsere Prinzipien. Und ich will dann, dass wir ganz klar die Prinzipien festsetzen, definieren, auch für jede Position und dann daraus hervorgehend eben den Kader zusammenbauen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, weil meiner Meinung nach dann wirklich viele Leute mitgenommen werden müssen, Fans, Presseabteilung, Marketingabteilung, die Mitglieder, das Trainerteam, den Nachwuchs und so, dass man daraus heraus dann eine gute SWOT-Analyse macht und sagt, okay, die und die Stärken und Schwächen haben wir, aus den Stärken wollen wir wachsen und so sieht die Fußballphilosophie aus.
Weil ja ansonsten, und auch das habe ich jetzt aus deinen Worten rausgehört, die müssen auch hier passen und hier zünden. Ansonsten du ja durchaus bewiesen hast in der Vergangenheit, dass du Klasse-Spieler erkennen kannst, die aber bei Dynamo Dresden nicht gezündet haben. Ja? Also Testroth, Andrich, Schwebe, Barış Artık. Ja? Also wenn man sieht, was Barış Artık in Dresden gemacht hat, dachte man, hat man gedacht, der kann nichts und in Magdeburg zerschießt er alles. Also das sind ja alles so eigentlich Beispiele für richtig gute Spieler, aber die bei Dynamo Dresden tatsächlich nicht gezündet haben.
Ja, da gab es echt viele. Die Frage stelle ich mir sehr oft, warum es oft dann woanders durchgegangen ist, wobei wir auch ein paar Spieler haben, die dann gerade bei uns gezündet haben, wo wir dann manchmal auch als Dynamo Dresden uns gegen den Verkauf entschieden haben. Aber ich glaube, dass es auch nicht immer noch, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Prinzipienkonsequenz, es ist auch ganz wichtig, dass wir diese Spielphilosophie, die wir also immer so groß, oder Fußballphilosophie oder Vereinsphilosophie, dass wir die in allen Bereichen leben. Und wenn es darum geht, dass wir einen rauen, wilden Fußball sehen wollen, der von Fleiß und Disziplin lebt, dann müssen wir natürlich ringsrum das auch so leben, weil wenn wir es dann strukturell nicht schaffen, als Verein den Spielern das auch vorzugeben, wie sich der Verein anfühlt und das auch untereinander in den Mitarbeitern dieser Geist nicht herrscht, aus verschiedenen Gründen, dann überträgt sich das auch nicht. Aber wenn wir das schaffen, wie ich das jetzt hier schon wahrgenommen habe, dann wirklich so ein Miteinander zu kreieren und genau mit diesen Prinzipien zu leben, dann bin ich fest der Meinung, dass wir das dann auch auf die Mannschaft übertragen können, insofern wir dann auch in der Spielerauswahl dann schon die richtigen Schlüsse ziehen.
Marit, rau, wild und unbequem.
Das damit, passt zu uns. Ne? Sehr gut.
Das können wir doch umsetzen, da bin ich sofort dabei.
Christian, mal ganz subtil gefragt, was sind denn jetzt die dringlichsten Aufgaben, die anstehen? Was muss als erstes erledigt werden? Oder mal ein bisschen klarer formuliert, werde ich bald ein paar Texte schreiben müssen?
Ja, sozusagen. Also das ist das Wichtigste erstmal, dass du anfängst, Texte zu schreiben über die Neuverpflichtung. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich, aber nicht den Kopf verlieren, aber so schnell wie möglich einen guten Kader zusammenbauen, wieder mit dem Thema dahinter zu stehen, hinter Spielern, wo wir uns wirklich einen Kopf gemacht haben, ist das ein Element, auch ein Thema Rollenstruktur, was uns im Kader in verschiedenen Situationen gut tun kann. Und da wollen wir jetzt schnell ein paar Schritte gehen, sodass wir einen großen Kern an guten mentalitätsstarken, mental starken Spielern dann schon spätestens zur Vorbereitung haben. Und dass wir dann quasi in der Vorbereitung nur noch justieren und sagen, okay, auf der Position könnte man nochmal nachlegen beziehungsweise ein anderes Profil dazu nehmen. Oder zu sagen, jetzt kommt auch, also auf den Markt zu reagieren, passiert ja auch nochmal viel Leihgeschichten oder Abgaben von Spielern, die vielleicht dann irgendwie hinten runterfallen bei größeren Clubs oder wie auch immer. Also immer den Markt beobachten, aber jetzt mit den Profilen, die wir jetzt schon besprechen, dann eben scharf zu werden, die zu verpflichten, mit dem Trainer gut im Austausch zu sein und da den Kader. Und das ist halt das Entscheidendste, was da unten auf dem Platz passiert, dass die Mannschaft gut stimmt, mit dem Trainer den Kader zusammenstellen und dann, das ist jetzt das Wichtigste, genau.
Am 26. Juni können wir, glaube ich, schon verraten, als Trainingsauftakt geht es hier wieder los. Aber das wird ja nicht die erste Möglichkeit sein, dass du mit den Spielern in den Austausch gehst. Telefonierst du denn jetzt beispielsweise mit Führungsspielern wie Markus Keuke, Damian Rosbach? Wie läuft da der Austausch?
Ja, ich hatte jetzt ein paar Stunden Zeit, so die letzten 2-3 Tage dann schon mal ein paar Jungs anzurufen, die eben genannten von dir eben ein paar kennenzulernen. Auch mal reinzuhören, wie sie die Situation gesehen haben, was deren Meinung war, warum was schief lief, worauf man auch achten kann jetzt eben. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dann schon auch die Spieler mitzunehmen. Die sollen jetzt nicht über Neuverpflichtungen entscheiden, aber schon mal reinzuhören, was denken die Spieler eigentlich, was könnte in unserer Kabine gut tun. Und das war ein sehr, sehr cooler Austausch, muss ich echt sagen. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht von der Art und Weise, wie die Jungs das auch reflektiert haben. Nicht umsonst sind sie wahrscheinlich dann hier auch Führungsspieler, aber das war toll und das will ich mitnehmen, viel mit dem Trainer und mit dem Kevin darüber diskutieren und ja, das muss einfach stimmen. Also der Geist in der Kabine muss stimmen, wir müssen alle den Weg haben, nächstes Jahr nochmal einen Schritt weiter zu gehen, eventuell eher auch in der Liga dann gesettelt zu sein und eben entspannter durch die Liga zu führen, um dann irgendwann den nächsten Schritt zu gehen. Aber das ist jetzt erstmal das Wichtigste.
Genau, du hast ja jetzt schon mal über grobe Ziele gesprochen. Was sind denn deine persönlichen Ziele bei Hansa?
Naja, ich meine, ich bin jetzt 2 Jahre hier als sportlicher Leiter, habe dann auch noch eine Möglichkeit, dann ein Jahr länger zu bleiben. Aber das hängt natürlich ganz klar an dem Ziel, dass wir in 2 Jahren noch zweite Liga sind. Das war mir auch sehr wichtig und steht da komplett dahinter, dass das einfach der Anspruch des Vereins und auch natürlich von mir sein muss. Und das Ziel ist es natürlich, dann jedes Jahr einen Schritt besser zu werden und uns zu stabilisieren, also sprich in der kommenden Saison dann möglichst früh dann auch den Klassenerhalt zu schaffen, um dann darauf wieder den nächsten Schritt zu gehen und dann im zweiten Jahr dann noch früher den Klassenerhalt zu schaffen, in der Fernsehgeldtabelle zu wachsen, gute Spieler zu verpflichten, eventuell auch mal gute Verkäufe zu tätigen, weil sich Spieler hier auf einer guten Plattform entwickeln können, in einem stabilen Gerüst. Und was dann im dritten Jahr passiert, darüber reden wir im zweiten Jahr.
Du sagst, Spieler entwickeln, vielleicht auch mal Transfererlöse generieren, ja, da besteht auch Großteil der Wunsch und Hoffnung der Fans. Da müsste doch aber unsere zweite Mannschaft, die jetzt in die Regionalliga aufgestiegen ist, für jemanden wie dich, der auch in guten Zeiten positiv als Goldgräber oder Trüffelschwein bezeichnet wurde, müsste das für dich doch ideal sein, diese Spieler hierher zu lotsen, um zu sagen, und da habt ihr die Bühne und wenn ihr gut seid, geht's nach oben mit durch.
Ganz genau.
Perfekt sein.
Auch da dürfen wir uns nicht überholen. Also jetzt ist die Mannschaft aufgestiegen, das erste Jahr in der Regionalliga, mit einer Jugendtruppe, mit Spielern auch aus dem eigenen Nachwuchs, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir die Identifikation leben, dass wir von oben nach unten dann auch und von unten nach oben eben eine gute Durchlässigkeit schaffen und wirklich kleine Schritte gehen, ähnlich wie jetzt auch mit der Lizenzmannschaft, dass wir jetzt nicht gleich sprechen davon, dass in die ganze Regionalliga zerschossen wird, sondern auch da müssen wir in Sachen Gehaltsstruktur, in Sachen Spielerprofilen, in Sachen Rollenstruktur, in Sachen Altersstruktur dann sinnvolle Schritte gehen, weil wir uns sonst, glaube ich, meiner Meinung nach schnell überholen werden, wenn wir da zu schnell Erwartungen haben. Das große Ziel ist auch mit der U23 dann die Klasse zu halten und dann eben möglichst gut Spieler zu platzieren, eigene Spieler mit erstem Fokus, die dann eben entweder über die U23 oder eben als Sprungspieler, Lizenzspieler, Kadertraining bzw. Zugehörigkeit und eben U23 Wettkampfpraxis, dass sie da möglichst schnell sich an den Lizenzfußball, zweite Liga-Fußball gewöhnen und dass die dann natürlich oben in der Lizenzmannschaft ankommen und wir gegebenenfalls mit ihnen wachsen oder sie über uns wachsen. Das ist das Wichtigste.
Arvid, und mir geht's, glaube ich, wie allen Fans. Diese Saison war sehr, sehr anstrengend. Ist kaum vorbei, aber irgendwie ist man schon wieder so, oh, wann geht's endlich wieder los? erstmal die Vorbereitung. Wir haben schon darüber gesprochen. Am 26. Juni der Trainingsauftakt hier vor Ort im Ostseestadion. Kannst du uns schon was verraten? Gibt es schon Testspiele, die fix sind? Gibt es ein Trainingslager? Kannst du da schon aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, also 26. Trainingsauftakt. Davor werden wahrscheinlich, das wird gerade geplant, noch die medizinischen leistungsdiagnostischen Tests sein für die Mannschaft. Dann werden wir mit dem Laktattest meiner Meinung nach starten. Und dann werden auch, ich glaube, regionale Testspiele stattfinden. Das lief natürlich jetzt in der Planung noch nicht über mich, sondern über unsere Teammanagerin und Robert Marien und Kevin Meinert, weil ich ja aus besagten Gründen jetzt auch noch nicht irgendwie da tief einsteigen konnte. Aber das ist, glaube ich, meiner Meinung nach schon gut geplant, auch mit einer guten Niveausteigerung, was Gegner betrifft, gleichzeitig auch die Regionalität zu wahren, dass man hier vor Ort die Spiele macht und Fans einbindet und greifbar ist. Und dann geht es ins Trainingslager. Auch nicht so weit weg.
Okay.
Es ist noch nicht ganz final, aber es ist nicht allzu weit, also würde ich nach Österreich gehen. Und dann folgen nochmal zwei finale Testspiele. Im Trainingslager werden natürlich auch zwei Testspiele sein, aber dann folgen nochmal zwei finale Testspiele als eine Art Generalprobe. Und dann ist die Vorbereitung, die 5 Wochen schon wieder rum. Und dann sind wir alle froh, wenn es hier losgeht.
Ja, 28. Juli, das Wochenende ist ja noch ein Rahmenterminplan, geht's los. Was sind denn so die Gegner, auf die du dich am meisten freust?
Ach, ich freue mich ehrlich gesagt auf alle. Klar könnte man jetzt sagen, die Absteiger, das ist mit Hertha und Schalke kommen natürlich zwei Schwergewichte runter, muss man ehrlich sagen wieder. Wobei ich diese Spiele immer als Genuss empfinde und weniger Druck. Ich finde immer die Spiele schwieriger, wenn man eben hier zu Hause gegen Sandhausen spielen muss. Jetzt sind sie abgestiegen, aber das ist immer mehr Kampf, finde ich persönlich. Und da ist weniger einschätzbar, weil das immer auch, also Schalke und Hertha sind für mich Spiele, wo eine Mannschaft auch über sich hinauswachsen kann. Und dann auf einmal Dinge passieren, das habt ihr ja auch erlebt in Hamburg oder so, oder auf Schalke, das Spiel. Das sollte auch jeder so aufsaugen, gerade auch in so einem Tempel hier. Und ich freue mich auf jedes Spiel, ehrlich gesagt. Ich freue mich auf jedes Auswärtsspiel, ich freue mich auf jedes Spiel, wo ich die Rostocker Mannschaft sehe. Ich freue mich auch auf den Moment, einen komplett anderen Fokus jetzt mal zu genießen, weil ich kenne immer nur Schwarz-Gelb. Und ich bin sehr gespannt. Also
ja, wir auch.
So ein paar bunte Sachen noch so am Rande, die Fans und mich auch interessieren. Du sprichst 4 Sprachen fließend, habe ich gelesen. Oh. Welche sind das und spielt das auch bei deiner Spielerakquise eine Rolle?
4 Sprachen fließend, wo hast du das gelesen?
Ich kann noch mal gucken, ich glaube Tag 24. Aber ich möchte keine Werbung für
andere Medien machen. Dann hat Tag 24 gelogen. Also ich spreche natürlich meiner Meinung nach ein ordentlich gutes Englisch, was mich schon sehr durch die Welt gebracht hat. Spanisch hatte ich in der Uni sehr lange und kann das natürlich immer so mit ein bisschen Praxis auch wieder recht ordentlich. Französisch hatte ich glücklicherweise, weil wir auch ab und zu mal einen französischen Spieler hatten, dann immer wieder auffrischen können. Ja, und dann die 4. Sprache ist dann wahrscheinlich Sächsisch. Die spreche ich fließig. Also die 3, Spanisch, Englisch, Französisch. Spanisch, Französisch gut, sage ich jetzt mal, oder ordentlich. Englisch gut, sehr gut und Deutsch wäre dann die 4. Ich hatte noch Latein in der Schule und ein bisschen fallen mir aber zu mal ein paar türkische Wörter auch ein, aber
Skandinavisch wäre für uns an der Küste
ja das sehr Schwedisch interessant. Schwedisch ist eine Sprache, da habe ich oft schon gedacht, die müsste ich eigentlich lernen, weil die klingt doch so schön. Ja, könnte man jetzt beginnen.
Er lässt sich nichts entlocken.
Nee, würden wir tatsächlich, denke ich, auch tendenziell, du hast ja auch immer geguckt damals, was ist im Umkreis des Vereines, bei uns sind natürlich die skandinavischen Länder dichter und deswegen wollte Marit dich locken. Also die Franzosen waren ja eher so, weil Ralf Lohse, der hatte da ja sein Praktikum und der wollte ja dann immer auch lieber französische Spieler haben, nicht?
Du kennst den Ralf gut und kannst ihn gut nachmachen. Also ich glaube, da bin ich auch gerade zu Dynamo gekommen, als diese große Phase der französischen Spieler, ich glaube 7 Spieler waren da, da habe ich gerade bei Dynamo angefangen, durfte auch so als meine ersten Scouting-Tätigkeiten dann die Spieler bewerten. Glücklicherweise waren ja sportlich gesehen die Spieler alle echt gut, muss man sagen, sind ja teilweise bis in die Bundesliga, Anthony Lucia immer noch gespielt jetzt mit einer tragenden Rolle, also eigentlich gute Spieler, das ist die Frage, ob das immer so gepasst hat, aber das soll jetzt auch kein Thema sein, aber
ich glaube, hier passt so, wie Mara das auch schon angedeutet hat, so das Nordische.
Ja, ja, ne? Ist auch also eher mein Gefühl. Also man muss es immer unabhängig von der Kultur oder von einer Religion oder vom Land sehen, meiner Meinung nach, sondern immer als Spielerprofil. Trotzdem muss man im zweiten Schritt überlegen, okay, wie fühlt sich denn vielleicht ein Franzose aus Paris mit afrikanischem Hintergrund in Rostock? Also das muss man einfach bewerten. Der vielleicht die Sprache auch nicht spricht, der vielleicht mit einer ganz anderen Mentalität und Kultur aufgewachsen ist. Ihr sagt immer, ihr seid kühl, nordisch kühl. Das habe ich bisher nicht so empfunden, aber angenommen, er trifft dann auf nordisch kühle Leute, die eben, das macht natürlich was mit dem Spieler, ist alleine. Und das darf man, diese Integrationskultur darf man irgendwie nie unterschätzen, finde ich. Und das war zum Beispiel beim letzten französischen Spieler in Dresden mit Moussa Kone so, dass ich halt, wie gesagt, Französisch kann und er sich da sehr gut aufgehoben gefühlt hat. Endete aber auch darin, dass ich für seine Frau dann Taxis bestellt habe und das, weil sie halt wirklich gedacht haben, ich bin der Papa. So. Aber alles gut, mit Augenzwinkern. Hat er gut performt.
Aber da hast du ja früher schon, aber das würde zu weit führen, du hast mal eine Lampe für Paul Agostino besorgt, das heißt, du warst schon sehr, sehr weit damit bei und hast schon sehr viel in dieser Richtung gemacht, aber das thematisieren wir ein andermal. Was den Fans aufgefallen ist, und du hast ja schon erwähnt, du hast einen Ring am rechten Finger und die nächsten, ich nehme nur das, was in den Foren über dich sozusagen geschrieben wurde, nachdem Christian Walter bei uns thematisiert wurde, und da sagen die natürlich, ja, kommt denn die Frau Walter auch hier mit nach Rostock oder ist die jetzt die 2 plus 1, bleibt sie woanders wohnen?
Die Frau heißt nicht Frau Walter, sondern hat ihren Namen behalten, das war einfach, wir haben uns da besser gefühlt. Die bleibt in Dresden wohnen, weil sie dort einen sehr, sehr ordentlichen, lukrativen Job hat. Wir beide festgestellt haben, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn wir uns dann immer sehr auf unsere Sachen konzentrieren können und sie dann mich eher besucht oder ich dann auch mal einen Tag runterfahre, weil ich habe jetzt auch gemerkt, abends fährt sich das schon relativ schnell, Dresden-Rostock irgendwie, und dann dadurch, dass ich es eh gewöhnt bin, im Auto viel zu sitzen und zu telefonieren, da ist dann so 3,5 Stunden mal schnell weg. Und sie ist jetzt die Woche glücklicherweise auch mit hier und dann werden wir uns einfach daran gewöhnen müssen, dass wir uns im 2-Wochen-Rhythmus irgendwie oder je nachdem, wie es halt passt, uns sehen. Und sie kann dann auch schon mal Remote-Arbeit machen von zu Hause, sodass sie dann wahrscheinlich, hoffentlich, mal gucken, wie sie das finden, mehr hier ist.
Auch aktuell haben wir ja ein ganz gutes Wetter abgefasst. Und so schlecht ist es jetzt hier, glaube ich, nicht an der Küste. Das wird dir schon gefallen. Das ist auch ein gutes Stichwort. Mal unabhängig von dem ganzen Fußballgeschäft. Hast du irgendwie eine Verbindung zur Küste? Oftmals ist es ja so gewesen, aus dem mitteldeutschen Raum haben ganz viele Leute Urlaub an der Ostsee gemacht. Ist es bei dir in der Kindheit vielleicht auch so gewesen?
Naja, tatsächlich in der Kindheit schon. Meine Eltern sind, glaube ich, mit mir jedes Jahr nach Dänemark gefahren. Beziehungsweise Anfang Ostsee, das kann ich mich erinnern, dass ich, als ich sehr jung war, dass das jedes Jahr Thema war. Als ich älter wurde und dann auch selber in Urlaub geflogen bin, war es immer eher die andere Richtung, in Süden. Ich bin dann sehr viel auch in Asien unterwegs gewesen, habe dann auch relativ schnell erkannt, dass man auch manchmal Transfers aus Thailand machen kann. Jetzt werden wieder alle sagen, so sahen sie aber aus. Aber nein, glücklicherweise ging die dann wirklich gut. Und hatte immer eher so den Bezug zum Süden, gerade auch so in Richtung Asien und so. Da war ich immer sehr, sehr viel und war eigentlich seitdem, bis auf Fußballspiele gucken hier, eher nicht mehr so an der Küste. Und durch meine Frau, die aus München kommt, beziehungsweise dann auch aus dem Bergenland, sind wir dann fast immer in Österreich oder Schweiz gewesen irgendwie und habe da sehr viel Bergsachen gemacht. Und habe aber jetzt festgestellt, als ich dann wirklich erst einmal mich wieder hier mit dem Thema beschäftigen konnte und dann auch mal ein Kühlungsbodentag war, wie schön das ist, und das war natürlich dann schon ein ausschlaggebender Punkt zu sagen, das ist ja wunderschön, die Gegend, und zwar nicht die Berge, aber nicht weniger schön.
Ach, die Ostsee, der Strand, die Möwen, wir haben so viel zu bieten, du bist gut bei uns aufgehoben, das kann ich dir sagen. Was muss man denn über Christian Walter als Person wissen? Was nervt dich total? Was lullt dich ein, falls es mal irgendwie sehr stressig wird? Isst du gerne Schokolade? Ist es dann der Tee? Was machst du vor allem auch privat, wenn du stressige Phasen hast? Hast du da irgendwelche Mittel, Methoden, dich runterzufahren, zu entspannen?
Also ich würde grundsätzlich sagen, dass ich ein sehr, sehr lieber Mensch bin. Schon oft ein Propeller auf dem Kopf, muss ich echt sagen. Das haben mir schon viele gesagt, dass ich viele Themen gleichzeitig dann anschieben will und so weiter. Und dass ich daran arbeiten will, auch nochmal fokussierter zu werden, weil ich habe ja auch einen Kaderplaner, der dann ähnlich ist. Und da müssen wir uns ein bisschen, da müssen wir uns ein bisschen gegenseitig bremsen. Und ansonsten ich versuche eigentlich immer alles sehr, sehr positiv zu sehen. Ich bin auch kein Mensch, der jetzt von Menschen gestresst ist im klassischen Sinne oder der Hass verspürt oder irgendeine Negativität, sondern versuche immer Perspektiven zu betrachten. Deswegen zum Beispiel auch eingangs von dir die Frage, ob mit mir das was macht, also wenn jetzt dann auch negative Stimmung in Form ist. Ich versuche immer, die Menschen zu verstehen, und es gibt halt immer wieder verschiedene Perspektiven, und das versuche ich extrem zu leben, sozusagen. Okay, jeder hat ja seine Info zu irgendeinem Thema und bildet sich daraus seine Meinung, und ich würde das nie irgendwie bewerten, sondern man muss das halt dann einfach beschreiben. Und wenn ich dann aber doch mal gestresst sein sollte, meistens aus irgendeiner Form von Unorganisiertheit, die dann auch manchmal an mir liegt, dass man halt wirklich, wie gesagt, zu viele Themen macht und zu viele Sachen anschieben will, und da tut es mir am besten dann, meine Gedanken zu ordnen, indem ich viel laufen gehe. Ich laufe halt einfach unglaublich gerne, habe auch das so ein bisschen zu meinem neuen Hobby seit ein paar Jahren gemacht und habe früher auch ein bisschen Kampfsport gemacht. Und also eigentlich der Sport ist das, was mich am meisten beruhigt.
Marathon, ne?
Marathon, Bergmarathons, ja, das war eigentlich immer so. Das war so mein
Ausgleich da.
Mein absoluter Ausgleich. Und viele sagen, du machst dir nochmal Stress. Nee, das ist für mich wie eine Art Meditation. Also selbst wenn es 60 Kilometer über die Zugspitze geht oder so, das ist für mich, ich fühle mich danach stärker als je zuvor. Also ich habe da empfinde auch keine Müdigkeit irgendwie. Kopf ist frei.
Also wer für Christian Walter gute Tipps hat für Laufstrecken in und um Rostock, der kann sich dann gerne bei uns melden.
Ja, sehr gerne.
Christian. Wir wollen dich gar nicht länger von der Arbeit abhalten. Du hast einen vollen Terminkalender, hast viel, viel zu tun. Dafür wünschen wir dir gutes Gelingen, viel Erfolg, viel Freude und viel Spaß mit dem FC Hansa Rostock. Und ich bin mir zuversichtlich, den wirst du haben.
Dankeschön. Ich wünsche uns auch allen gutes Gelingen und gutes Miteinander vor allem.
Und ich werde nur noch mal die drei Hauptfan-Wünsche an dich zum Schluss äußern, dir mit auf den Weg geben. Wir wollen eine Mannschaft, die 90 Minuten immer Vollgas gibt. Wir wollen junge Talente entdecken und fördern. Und wir wollen den Klassenerhalt, wie Marit das schon gesagt hat, ohne Zittern bis zum letzten Spieltag.
Das klingt genau nach mir.
Prima. Dann vielen Dank fürs Reinhören. Das war der Hansa-Podcast mit dem neuen sportlichen Leiter des FC Hansa Rostock, Christian Walter. Vielen Dank.